Guten Morgen miteinander. Jetzt weiß ich nicht so recht, was ich mit mir selber anfangen soll. Nach dem, was ihr da erzählt habt, kann ich eigentlich gehen, oder? Das zu toppen wird schwierig, wahrscheinlich unmöglich, ist auch nicht nötig. Und jetzt denke ich mir, jetzt habt ihr so Dinge erlebt und kommt in unsere Gemeinde und wir sind alle so gesetzt und so nett und so irgendwie so ein bisschen abgekühlt. Ich hoffe, dass ihr mit dem Feuer, das ihr mitbringt, nicht sofort erlöscht, sondern dass sich das durchträgt. Und dass wir könnten uns auch so ein bisschen von euch anstecken lassen, oder? Wäre doch auch gut, wenn bei uns noch ein bisschen mehr passiert als das, was bisher passiert. Kann man nicht machen. Ich habe noch eine Predigt. Ich habe sie gekürzt. Aber sie ist immer noch ein bisschen länger. Wollt ihr sie hören oder soll ich aufhören? Eieiei. Okay. Also, ihr seid selber schuld, ihr habt es anders gewollt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir haben schon gehört, wie die neue Jahreslosung heißt. Sie spricht also von der...
Was machst jetzt du da?
Ach so, willst du mitschreiben, okay. Das ist kein Fehler. Man darf auch die Bibel mitbringen und mitlesen, aber bei einem Bibelvers lohnt sich das noch kaum. 1. Korinther 16, Vers 14, wer nachschauen will. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ein Wort, das von der Liebe redet, und das ist doch genau das, wonach wir uns alle sehnen. Liebe, oder? Ein bisschen Liebe. Jetzt muss ich euch leider zurückholen auf den Boden der Tatsachen. Mir geht es mit dem Bibelwort nicht gut. Meine erste Begegnung mit diesem Satz war für mich sehr negativ. Und ich muss sagen, ich empfinde es als ein grausames und als ein destruktives Wort. Dieses Wort überfordert mich und ich ahne, ich werde an ihm zerbrechen. Alles in Liebe. Ich kapituliere. Ich kann das nicht. Und wenn wir ehrlich sind, da müssen wir auch sagen, dass an diesem Wort jede romantische Vorstellung von der Liebe und alle Ideale vom guten Menschen zerbrechen. Es entlarvt unser scheinbar so gutes Tun und es konfrontiert uns mit der Realität, ja, manches kriegen wir in Liebe noch hin, aber alles und immer? Und was machen wir jetzt? Stehen wir da, wie bestellt und nicht abgeholt. Dieses Wort soll uns ja ein Jahr lang begleiten. Ich möchte versuchen, uns einen neuen Zugang zu diesem Bibelwort zu ermöglichen und frage deswegen zuerst einmal, was ist denn eigentlich Liebe? Und dann frage ich mich, wie werden wir liebesfähig? Und das Dritte, dann habe ich noch ein Schmankerl, sagt man auf Bayerisch, also eine Entdeckung, die ganze Geschichte nochmal in einem ganz anderen Licht zeigt. Der Rudi hat, glaube ich, da haben wir es, die PowerPoint, Dankeschön. Also, was ist denn eigentlich Liebe? Mit dieser Frage beginnt das Problem. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von der Liebe reden? Meinen wir die Zuneigung der Eltern zu ihren Kindern? Denken wir an Freunde, die miteinander so eng sind, dass sie Pferde stehlen? Haben wir ein Liebespaar vor Augen, das eng umschlungen auf einer Parkbank sitzt? Oder sind wir schon einen Schritt weiter und sagen, wir reduzieren unsere Erwartungen und denken, naja, Respekt und Freundlichkeit ist ja auch so eine Form von der Liebe und es ist doch schon gut, wenn wir uns nicht gleich an die Gurgel gehen. Was meinen wir, wenn wir von der Liebe reden? Und ich vermute, dass wir sehr schwer damit auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und glücklicherweise ist das nicht die Frage, die wir uns stellen müssen, denn es ist überhaupt nicht von Belang, was wir denken, was Liebe ist und wie wir sie verstehen, sondern die Frage, die wir uns stellen, muss lauten: Paulus, was meinst du denn, wenn du von der Liebe schreibst? Das Neue Testament im Griechischen kennt drei Begriffe, von die man mit der Liebe übersetzen kann. Einmal die Freundschaft, das wäre der nächste Punkt, die Philia, die erotische Anziehungskraft, die Erotik und die Agape. Die Freundschaft, das beschreibt, wie ich es vorher gesagt habe, ein kumpelhaftes Miteinander. Das sind die, die miteinander Fußball spielen, die hinterher miteinander in die Kneipe gehen, ein Bier trinken, man versteht sich gut und man mag sich. Erotik ist das, was mich am anderen begeistert. Der andere hat etwas, was mich an ihm fasziniert. Und das will ich haben. Ich will den anderen besitzen. Und wenn wir ehrlich sind, bei der Erotik geht es doch letztlich nur um mich. Die Agape ist ganz anders. Sie ist nicht vom Gegenüber abhängig. Sie liebt den anderen so, wie er ist, weil er ist. Die Agape ist die Liebe, die dem gilt, der nicht attraktiv ist. Agape liebt auch den, der nicht liebenswert ist, auch den Feind. Und deswegen reden wir bei der Agape von der vollkommenen Liebe. Und das Neue Testament benutzt diesen Begriff nie für die Liebe zwischen Menschen. Nie. Diese Liebe wird allein Gott zugeschrieben. Agape ist die Liebe, mit der nur Gott liebt. Wir Menschen können das nicht. Alles geschehe in Liebe, schreibt Paulus. Und er verwendet hier dieses Wort Agape. Nicht nur, dass Paulus Liebe fordert, er erwartet, dass wir so lieben, wie Gott liebt. Wir sollen ohne Ansehen der Person lieben. Wir sollen die lieben, die nicht attraktiv sind. Wir sollen unsere Feinde lieben. Paulus, sorry, ich bin da raus. Dieser Schuh ist mir um einige Nummern zu groß. Agape ist die Liebe Gottes. Wir sind nicht Gott. Das wäre die nächste Folie. Denn wenn wir lieben wollen, wie nur Gott liebt, dann machen wir uns selbst zu Gott. Oh, da fehlt eine Folie, das wieder zurück, danke. Wir können nicht lieben, wie Gott liebt. Das ist meine Überzeugung, wir scheitern an diesen Herausforderungen. Wir scheitern. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir werden an diesen Herausforderungen, also ich jedenfalls zerbreche daran. Und gut ist das. Gut. Weil uns diese Erkenntnis an den Nerv christlichen Glaubens führt. Es tut uns gut, das zu wissen. Haben wir uns schon einmal gefragt, warum lieben wir nur die, die wir mögen? Warum ist unsere Liebe so schwach und so begrenzt, dass wir die anderen nicht lieben können? Wenn ich weiter frage, dann treffe ich dahinter eine entscheidende Frage. Warum liebe ich eigentlich nur aus eigener Kraft heraus? Aus meinen eigenen Möglichkeiten heraus? Warum muss ich lieben? Unser Glaube an Jesus Christus steht an dieser Stelle gegen unsere menschliche Natur. Ja, wir würden das so gerne selber. Na, wie so ein kleines Kind. Selber. Wir wollen das Gebot Gottes halten. Wir halten uns für stark und potent. Wir meinen, ich krieg das hin. Wir machen uns selbst zu Gott. Und genau das ist das Problem. Wir möchten sein wie Gott und wir sind es nicht. Wenn wir ehrlich sind, geben wir das zu. Wir können nicht lieben. Jedenfalls nicht so, wie Gott es möchte. Verliebt sein. Das kriegen wir hin. Natürlich, wenn die Hormone so durcheinander fliegen und die Schmetterlinge im Bauch, ne? Das geht. Kann man eh nichts mehr machen, wenn das mal passiert. Ne? Da ist alles rum. Nett sein, freundlich sein, das geht, solange mir keine Laus über die Leber läuft. Ja. Freundschaft funktioniert auch. Wir können miteinander auch Fußball gucken. Wenn es nicht gerade ist, Bayern München und die gewinnen auch noch, dann wird es wieder schwierig. Nett sein, freundlich sein, das geht. Aber wirklich lieben, selbstlos lieben, die lieben, die nicht liebenswert sind, das können wir nicht. Und wenn wir ehrlich sind, wir wollen es auch nicht. Wir können nicht lieben. Und doch lebt jeder von uns davon, dass er geliebt wird. Egal wer wir sind, wir wurden immer zuerst geliebt. Ist uns das schon mal aufgefallen? Bevor wir unsere Eltern lieben konnten, haben die uns geliebt. Die Großeltern, die Geschwister, Onkel und Tanten, die haben uns damals, den kleinen Wurm da, gesehen und sie wurden dann irgendwie angerührt in sich. Komisch, dass das so ist bei uns Menschen. Ne? Und dann muss man dieses kleine Würmchen lieben. Wer kann da widerstehen? Bevor wir lieben konnten, wurden wir zuerst geliebt. Manche mehr, manche weniger, manche vielleicht sogar zu sehr oder falsch. Dass wir lieben können, kommt gar nicht aus uns. Das ist uns geschenkt. Wir lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Und das gilt vor allen Dingen auch für Gott. Bevor wir Gott lieben können, hat Gott uns geliebt. Bevor wir etwas für Gott tun konnten, hat er alles für uns getan. Wir leben nicht von dem, was wir für Gott tun, sondern wir leben von dem, was Gott für uns getan hat. Jegliche Liebe lässt sich auf die Liebe Gottes zurückführen. Keiner von uns könnte lieben, wenn Gott nicht den Anfang gemacht hätte. Gott liebt uns. Er hat uns zuerst geliebt, deswegen können wir lieben. Wir haben hier den Bibelvers dazu, 1. Johannes 4. Und wenn wir lieben, dann tun wir das aus der Liebe Gottes heraus, aus der Liebe, die wir von Gott empfangen. Wir geben Gottes Liebe weiter. Und bei Paulus lesen wir, Gottes Liebe fließt in unser Herz hinein. Ihr habt Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Ja, das macht der Geist Gottes durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott hat uns zuerst geliebt und er hört nicht auf, uns zu lieben. Permanent fließt seine Liebe in unser Herz hinein. Gottes Liebe ist in uns wirksam. Sie erfüllt uns, sie durchdringt uns. Wir können lieben, weil Gott uns liebt. Wir lieben, weil Gott uns liebt. Die Frage lautet also nicht, was soll ich tun? Sondern die Frage ist, ist dein Herz offen, um Gottes Liebe zu empfangen? Fließt Gottes Liebe in dich hinein, in dein Herz hinein? Und willst du Gott nicht dein Herz öffnen, damit seine Liebe in dich hineinkommt? Ich habe euch ja am Anfang versprochen, deswegen wird es ein bisschen länger, als ihr vielleicht denkt. Ja, passt. Wir wollen noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Ich habe euch eine Entdeckung versprochen, die alles noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Und bei dieser Entdeckung geht es um ein kleines Wörtchen, um das kleine Wörtchen in. Es sind ja meistens die kleinen Dinge, die große Wirkung entfalten. Und dieses kleine Wörtchen in eröffnet uns noch einmal ein anderes Verständnis von der Liebe Gottes. Was meint das Wörtchen in unserem Satz? Die Jahreslosung heißt ja, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wenn wir das so hören, dann sagen wir, ja, ich verstehe das so. Wir sollen alles, was wir tun, mit Liebe tun. Wir sollen alles, was wir tun, durch Liebe tun. Wir sollen alles tun, indem wir lieben. So verstehen wir das. Aber wir haben das Wörtchen in falsch verstanden. In antwortet gar nicht auf die Frage, wie tust du etwas, sondern in antwortet auf die Frage, wo tust du etwas. Es zielt also auf einen Raum, eine Sphäre, einen Ort. Ich hoffe, dass ihr mir dem Gedanken folgen könnt. Das ist nämlich ein bisschen kompliziert jetzt. Wenn wir das ernst nehmen, dann verstehen wir, es geht nicht um das, was wir tun, sondern es geht darum, wo wir sind, um einen Ort. Wir sollen da sein, wo die Liebe ist. Was wir tun, soll in diesem Raum der Liebe stattfinden. Nun kennt das Neue Testament eine Vorstellung vom Raum der Liebe. Da schreibt uns der Kolosserbrief ein über unsere Rettung, was da passiert ist mit uns. Das wäre die nächste Folie. Da schreibt er, wir sind aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt worden. Aus der Finsternis heraus, in das Reich Gottes hinein, in das Reich der Liebe Gottes, in das Reich des geliebten Sohnes. Jesus hat uns aus dem Herrschaftsbereich des Teufels befreit, ich sage es mal so hart, und hat uns an den Ort gebracht, an dem die Liebe Gottes herrscht. Und die Liebe Gottes herrscht dort, wo Jesus regiert. Der Kolosserbrief spricht also vom Raum der Liebe. Es gibt diesen Ort, an dem die Liebe Gottes herrscht. Es ist der Herrschaftsbereich Jesu. Wo Jesus ist, da ist die Liebe Gottes. Und wenn ich bei Jesus bin, dann bin ich in der Liebe. Ich versuche das, was das bedeuten soll, mit einem Bild zu erklären. Das wäre jetzt die nächste Folie. Ein Fisch. Ja? Ein Fisch lebt im Wasser. Und er lebt vom Wasser. Das Wasser liefert ihm die Nahrung, den Sauerstoff. Es umgibt ihn, es durchdringt ihn. Es ist der Raum, in dem er lebt. Ohne das Wasser würde er sterben. Es ist sein Lebenselixier. Und genau das meint der Kolosserbrief, wenn er sagt, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis gerettet, in das Reich Jesu versetzt worden. Wir leben jetzt nicht mehr dort, wo das Verderben herrscht, sondern wir leben dort, wo die Liebe Gottes regiert. Nächste Folie bitte. Wie der Fisch im Wasser lebt, so leben wir nun in der Liebe Gottes. Sie umgibt uns, sie ist unter uns, sie ist neben uns, sie ist über uns. Wir sind ganz und gar von ihr umgeben und ihr in ihr geborgen. Wir leben in der Liebe Gottes und wir leben von der Liebe Gottes. Sie ist überall da. Sie umgibt uns nicht nur, sondern sie durchdringt uns. Sie fließt in unser Herz hinein, sie erreicht die letzten Fasern unseres Lebens. Unser ganzes Leben ist von der Liebe Gottes geprägt. Verstehen wir? Wenn wir in der Liebe Gottes leben, dann tun wir nicht Liebe, sondern dann sind wir Liebe. Da müssen wir uns nicht anstrengen, sondern dann sind wir einfach nur das, was wir sind. Von Gottes Liebe erfüllt, von Gottes Liebe durchdrungen und umgeben. Und dann wird auch alles, was wir tun, von dieser Liebe geprägt sein, erfüllt sein, durchdrungen sein. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nein, da wird nichts Unmögliches von uns gefordert, sondern es wird uns alles geschenkt. Wir sind nicht überfordert, sondern wir sind befähigt zu lieben. Und es geht nicht um das, was wir tun, sondern um die Frage, wo wir sind. Es geht darum, dass uns die Liebe Gottes erfüllt, durchdringt und bewegt, weil wir in dieser Liebe leben. Und darum die Frage noch einmal zum Schluss. Bist du aus der Macht der Finsternis gerettet? Lebst du unter der Herrschaft Jesu? Hast du dein Herz geöffnet, damit Gottes Liebe in dich hineinfließen kann? Lebst du in der Liebe Gottes? Und wenn das der Fall ist, dann wird alles, was du tust, in Liebe geschehen. Alles. Amen. Verzeih uns, Vater im Himmel, dass wir meinen, wir können alles selber tun. Verzeih uns diese Hybris, diesen Hochmut, zu meinen, wir wären wie du, wir können es eben nicht. Wir entlasten, dass wir es auch nicht müssen. Und wie gut, dass wir es nicht müssen. Und noch viel schöner, dass du das alles tust, in uns, mit uns und durch uns. Danke, dass du uns aus der Finsternis gerettet hast und das Reich der Liebe versetzt hast. Danke, dass wir von deiner Liebe leben, umgeben sind, durchdrungen sind bis in die letzten Phase unseres Lebens hinein. Dass deine Liebe unser Leben prägt und dass es nicht darum geht, was wir tun, sondern dass einfach wir leben dürfen aus deiner Liebe heraus und dann Liebe tun. möchte ich bitten, dass wir den Mut haben, unser Herz immer wieder neu für dich zu öffnen. Und dass wir den Mut haben, uns von dir herausretten zu lassen, aus der Finsternis ins Licht, in deine Liebe hinein. Gib uns den Mut, diesen Schritt zu wagen. Und dann erfülle und durchdringe uns mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, damit alles, was wir tun, aus deiner Liebe heraus geschehe. Amen. Wir beten miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Weil Gottes Liebe bleibt und mit uns geht, empfangen wir sie nochmal auch im Segen. Der Zuspruch, ich hab dich lieb und ich gehe mit dir und ich lass dich nicht mehr los. Seine Liebe bleibt. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.